Guten Morgen. Ich glaube nicht, dass der Ewald so sein will wie ich, weil dann würde seine Frau ein Kopf größer sein. Und ich möchte mit Gebet anfangen. Herr, ich preise dich dafür. Ich danke dir für offene Herzen. Ich danke dir dafür, dass du mich gebrauchen möchtest und dass du durch mich reden möchtest. Und ich danke dir dafür, dass eine Veränderung in unserem Herzen passiert, weil du ein guter Gott bist. Und du hast Gutes für uns vorbereitet, Herr, und du lässt uns wirklich nicht wieder hier so rausgehen, wie wir hineingekommen sind. Und dafür danke ich dir, weil du bist Gott. Amen. So wie die Eva, erstmal einen Schluck nehmen. Wir leben hier in Deutschland, in einem Land, das eine relativ große Bevölkerungsdichte hat. Wir kommen mit vielen Menschen zusammen, auf Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Schule, überall, in der Gemeinde. Wir haben Freunde, wir haben Nachbarn, wir haben Arbeitskollegen. Wir haben Leute, ja, die wir übers Internet kennen. Aber ob das immer so gut ist, sei mal dahingestellt. Ich möchte euch eine Studie vorlesen über Facebook, warum Facebook neidisch und unzufrieden macht. Die Teilnahme in sozialen Netzwerken kann bei den Nutzern starke negative Emotionen hervorrufen und die Lebenszufriedenheit beeinträchtigen. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der Technischen Universität Darmstadt und der Humboldt-Universität zu Berlin. In der Studie wurden knapp 600 Personen zu ihren Gefühlen während und nach der Nutzung von Facebook gefragt. Das Ergebnis: Über ein Drittel der Befragten empfand vornehmlich negative Gefühle wie Frustration. Als wesentlichen Grund für dieses Ergebnis haben die Forscher Neid auf die Facebook-Freunde ausgemacht. Obwohl Nutzer zögern, Neidgefühle auf Facebook zuzugeben, vermuten sie oft bei anderen Neid als Ursache für deren Frustration. Ein deutliches Zeichen für das Vorkommen dieser Emotion bei Facebook. In der Tat begünstigt der Zugang zu vielen positiven Nachrichten und Profilen von vermeintlich erfolgreichen Freunden einen sogenannten sozialen Vergleich, der leicht Neid erzeugt. Soziale Online-Netzwerke setzen ihre Nutzern einer nie dagewesenen Menge dieser Informationen aus, erklärt die Projektleiterin Dr. Hanna Krasnova. Vor allem, wer in sozialen Netzwerken selbst kaum aktiv kommuniziert, sondern eher Informationen konsumiert, also beispielsweise Einträge von Freunden liest, Newsfeeds und Fotos durchklickt, ist besonders häufig diesen negativen Gefühlen ausgesetzt. In einer Studie zeigt sich zudem, dass ein Fünftel aller Ereignisse, die in letzter Zeit Neid bei den Befragten hervorriefen, im Facebook-Kontext stattfanden. Dies verdeutlicht den immensen Stellenwert, den die Plattform im Leben vieler Nutzer hat. Paradoxerweise können die Neidgefühle häufig zu einer ausgeprägten Selbstpräsentation auf Facebook führen, die wiederum Neidgefühle bei anderen hervorrufen. Ein Phänomen, das die Forscher als Neidspirale bezeichnen. An erster Stelle der Neidobjekte liegt in Deutschland das Themenfeld Reisen und Freizeit. Die Wissenschaftler konnten weiterhin einen Zusammenhang zwischen Neid und Facebook und der allgemeinen Lebensunzufriedenheit der Nutzer nachweisen. Die passive Nutzung von Facebook erhöht Neidgefühle, weil sie sich wiederum negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken. Angesichts der weltweiten Nutzung von Facebook und der Tatsache, dass Neid eine universelle Emotion ist, sind sehr viele Menschen von diesen Auswirkungen betroffen. Facebook kann auch cool sein, wenn wir da was reinsetzen, aber man sieht auch, dass es sehr, sehr negativ sein kann. Bei einer Umfrage im Internet haben christliche Online-Nutzer zugegeben, bei der Frage, in welchem Bereich sie sich zu viel mit anderen vergleichen. Wie viel ich in der Bibel lese und bete, waren 44%. Wie ich aussehe, waren 33%. Wie erfolgreich ich bin, waren 22%. Da sehen wir, dass eigentlich dieses Neidgefühl, dass es das auch bei Christen gibt. Ich denke, wir kennen das Gefühl, der eine mehr, der andere weniger. Und deshalb möchte ich heute zu diesem Thema sprechen. Ich wäre so gern wie du oder vom Unsinn des Vergleichens. Also unter Hunger und Durst müssen wir ja hier in dem Land nicht leiden. Aber ich denke, es mangelt an Respekt, an Unterstützung, an Freundlichkeit, an Aufmerksamkeit und an Gerechtigkeit. Und ich denke, wir müssen auch mit diesen Mängeln in der heutigen Zeit umgehen lernen, mit unseren eigenen Mängeln, aber auch mit denen der anderen. Wenn wir eine ganz intensive Beziehung zu Gott haben, kann es uns auf jeden Fall helfen, damit klarzukommen. Aber ich denke, jeder kennt die Versuchung zu schauen, was der andere hat. Manchen kann sogar dieses Schauen das eigene Leben wirklich schwer machen. Und Vergleichen kann zu einer richtigen Falle werden. Die anderen haben immer das schönere, schnellere Auto. Sie können etwas viel besser Keyboard spielen, viel besser singen, viel besser Schlagzeug spielen. Sie haben immer das schönere Haus, den perfekteren Garten. Sie haben die braveren Kinder und den netteren Ehemann. Sie haben die hübschere Ehefrau und die Frau, die viel besser kochen kann. Und dann können sie sogar noch ein bis zweimal in den Urlaub fahren. Alles Dinge, die wir vielleicht auch gerne hätten. Dass wir vergleichen, geben wir ja nicht gerne zu. Wir machen das eher heimlich und in Gedanken oder in inneren Bildern. Erstens, vergleichen kann auch positiv sein. Sich zu vergleichen ist ja nicht immer schlecht. Wenn wir Leute haben, die unsere Vorbilder sind, die uns irgendetwas zeigen, was wirklich gut ist, das können wir übernehmen und da sind wir auch nicht neidisch, sondern das ist positiv für uns. Wie zum Beispiel der Bernd, der ganz, ganz schnell, konsequent ganz viele Dinge umsetzt. Oder wenn er es gemerkt hat, es taugt nichts, dann lässt es auch ganz schnell wieder. Oder wenn uns jemand andere Bibellesepläne einfach mal zeigt, wo die besser durchgekommen sind, besser dran festhalten konnte, das kann ja positiv für uns sein. Oder wie unsere Christa, die mit ihrer Osterhasenaktion doch wirklich die Leute auf der Straße evangelisiert hat, das kann positiv für uns sein. Wir lassen uns von anderen anspornen. Wir probieren auch mal die Diäten aus, wo der Freundin das wirklich was gebracht hat. Oder ja, manchmal kann es auch ein Anreiz sein, wenn es um sportliche Leistung geht. Also wenn ich früher, vor langer Zeit, mal in der Schule 100 Meter Lauf gelaufen bin und ich bin mit jemand gelaufen, der viel schneller war. Das war zwar nicht schön, dass ich nicht gewonnen habe, aber ich war viel schneller, wie wenn ich mit jemandem gelaufen bin, der langsamer war wie ich. Also da kann man sich anspornen lassen. Es kann gut für uns sein. Oder du hast eine Freundin, die super gut kochen kann, dann muss es nicht unbedingt Neid sein, sondern kannst du dir ein paar Tipps geben lassen, dass du ja auch besser kochen lernst. Also, vergleichen kann uns motivieren, unsere eigenen Ziele zu setzen. Was möchte ich in meinem Leben tun? Welche Lebensziele habe ich? Und welche Voraussetzungen brauche ich, damit ich diese Ziele erreichen kann? Oder auch negative Dinge können uns positiv beeinflussen. Also ich habe meinen Papa gesehen, der jahrzehntelang geraucht hat und der wirklich erbärmlich an Lungenkrebs gestorben ist. Das ist für mich ganz klar aus Negativen was Positives. Ich werde nie wieder rauchen. Oder wenn du gesehen hast, wie Ehen zerbrochen sind, warum die zerbrochen sind und du kannst jetzt was dafür tun, dass deine Ehe hält, dann tust du das, weil du aus negativen Dingen einfach gelernt hast. Doch wenn uns unser Vergleichen zu negativen Gefühlen führt, dann kann das wirklich eher schlecht für uns sein. Zweitens, Vergleichen als Negativbegleiter. Neid gab es schon in den ersten Seiten der Bibel. Das erste Adam und Eva wurden von der Schlange verführt, um so zu werden wie Gott. Dann die Geschichte von Kain und Abel. Dann die Geschichte von Sarah und Abraham, wo Sarah die glorreiche Idee hatte, als sie keine Kinder bekam, ihre Magd zum Abraham reinzuschicken. Was da für Neid dann aufkam, ist schon der Hammer. Oder Jakob und Esau, wo Esau sein Geburtsrecht wegen einer Suppe verkauft hat und dann so neidisch auf Jakob gewesen ist. Oder Josefs Lebensgeschichte. Gibt so viele Neidsachen und wer sich dafür interessiert, kann da wirklich mal anfangen, von A bis Z die Bibel mal durchzuarbeiten. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Geschichten es da gibt, die echt erschreckend sind. Doch sehen wir uns mal die Episode von Kain und Abel an. Also Kain und Abel brachten Gott ein Opfer. Kain brachte Gott von den Früchten des Ackerbodens. Abel brachte von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Jetzt können wir uns fragen, hey Gott, du bist doch wirklich ungerecht. Von dem einen nimmst du das Opfer an und von dem anderen nimmst du es nicht an. Ich glaube aber nicht, dass Gott ungerecht ist. Ich glaube, Gott ist ein gerechter Gott und es wird einen Grund gegeben haben, warum er das Opfer von Abel angenommen hat und das von Kain nicht. Es könnte sein, steht es auch so in der Bibel, dass Abel von den Erstlingen seiner Schafe, also wirklich das Beste ihm gebracht hat und wahrscheinlich auch mit einer richtigen Herzenseinstellung. Und bei Kain könnte es so gewesen sein, er hat einfach von Früchten genommen, hat sich da jetzt keine großen Gedanken gemacht, hat es von seinen Früchten genommen und hatte vielleicht auch nicht die richtige Herzenseinstellung. Sind meine Vermutungen, aber könnte so gewesen sein. Und trotzdem, Gott ist ein guter Gott und er hat sich auch um den Kain gekümmert. Und er hat ihm wirklich richtig, richtig tief in sein Herz gesehen. Und er fragt ihn, warum bist du so wütend und senkt sich dein Angesicht? Und Kain, was macht er? Er blickt sich nicht um, er blickt nicht nach seinem Bruder, er blickt nicht nach seinen Eltern, er blickt nicht auf Gott, sondern sein Blick senkt sich. Und das bedeutet, er richtet sich nach seinem Inneren und sieht nur noch auf seine tiefe Verletzung, die da in ihm war. Und was macht Gott, der eigentlich weiß, was da in dem Kain losgeht? Und er versucht ihn noch von diesem Mord, der dann passiert, abzuhalten. In Kapitel 7 sagt er, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Also, die Sünde kommt von außen auf uns zu. Man kann sich das so vorstellen wie vielleicht bei einem Schnupfenvirus. Da schwirrt er irgendwie rum und er sucht eigentlich nur jemanden, den er anfallen kann. Und jetzt kommt es eigentlich darauf an, wie dein Immunsystem drauf ist. Ist es stark genug, kann dir dieser Schnupfenvirus überhaupt nichts anhängen. Aber ist dein Immunsystem schwach, dann wird es wahrscheinlich auf eine Erkältung rauslaufen. Warum wird Kain zornig auf Abel? Er hätte doch eigentlich zornig auf Gott werden müssen. Oder er hätte sich bei Abel beklagen können, dass Gott die Geschwister so ungleich behandelt. Da wollte er genauso wie sein Bruder sein. Er wollte Gott ein Opfer bringen. Und dann diese Kränkung. Da will man mal was gut machen und es wird nicht gewürdigt. Das tut weh. Und weil man den Schmerz nicht aushält, wird aus dem Schmerz Zorn. Zorn ist ein Gefühl, das in uns hochkommt, wenn eine Verletzung unerträglich geworden ist. Kain fühlt sich von Gottes Missachtung gedemütigt. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Er konnte einfach seinem jüngeren Bruder dessen Glück einfach nicht gönnen. Und Kain fühlte sich zurückgesetzt. Wurde sich verletzt Kain hätte aber durchaus die Möglichkeit gehabt. Er hätte noch Spielraum gehabt, sich zu ändern. Warum lässt er sich eigentlich auf den Konkurrenzkampf mit seinem Bruder ein? Kain hatte keinen Grund, sich über mangelnde Aufmerksamkeit Gottes zu beklagen. Zwar übersah Gott sein Opfer, das ist richtig, aber er hatte ihn trotzdem lieb und er sah ihm wirklich tief ins Herz. Vergleicht man die Aufmerksamkeit, die Gott beiden Brüdern schenkt, ist Kains Neid auf seinen Bruder wirklich unbegründet. Aber zu einer konstruktiven Form des Neides war Kain leider nicht mehr fähig. Er fühlte sich von seinem jüngeren Bruder bloßgestellt, so gedemütigt, so unterlegen. Die Kränkung war einfach für ihn viel zu groß. Da ist man der Erstgeborene und dann kommt dieser junge Schnösel. Und dann wird dieser Kleine auch noch bevorzugt. Unerträglich. Aus Neid wird Zorn. Aus Zorn wird Rache. Aus Rache wird Mord. Und der Hammer, selbst nach dem Mord, der da passiert ist, zeigt keineswegs Reue. Was hat eigentlich Kain dazu gebracht? So weit gebracht, dass er seinen Bruder umgebracht hat. In Kapitel 9 fragt Gott ihn, wo sein Bruder sei. Und er sagt nur total gereizt, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Und dann, als Gott ihn wegschickt aus dem Land und ihn noch, ja, als Gott ihn wegschickt, ist Kains einzigste Reaktion, meine Strafe ist zu groß. Der bringt seinen Bruder um und sagt einfach noch, meine Strafe, die mir auferlegt würde, ist zu groß. Und dabei ist Gott noch so liebevoll, dass er dem keinen Zeichen auf die Stirn gemacht hat, weil er ja Angst gehabt hatte, wird von anderen Leuten umgebracht. Er hat ein Zeichen auf die Stirn gekriegt, das ihn niemand antasten kann. Das ist praktisch alles, was ihm zu seiner Tat einfällt. Ist doch erschreckend, oder? Es ist wirklich erschreckend. Hofft Gott, dass Kain sich vielleicht noch ändert? Hat sich Kain geändert? Wir wissen es nicht. Aber die Möglichkeit hat er von Gott bekommen. Und ich denke, diese Bibelgeschichte zeigt uns, was Neid in einem Leben anrichten kann. Wie entsteht Neid? Neid entsteht, wenn ich mich mit jemandem vergleiche und dabei einen Mangel empfinde, weil ich im Vergleich mit einem anderen weniger habe, weniger kann, schlechter aussehe oder nicht so ankomme wie die Person, mit der ich mich vergleiche. So, jetzt möchte ich euch an meinem Leben Anteil nehmen lassen, von meinen Neidaktionen, aber ich würde euch bitten, dass es niemandem weiter sagt. Kommt sonst so doof vielleicht rüber. Also wir sind ja in der DDR aufgewachsen, der Hoffnung und ich. Und ich denke, meine erste große Neidattacke, die mir so noch so im Gedächtnis sitzt, war ungefähr in der 3., 4. Klasse. Ich hatte eine Freundin und die hatte viel Westverwandtschaft gehabt. Und diese Westverwandtschaft hat die richtig mit Spielzeug gesegnet und die hatte die schönsten Barbies mit den schönsten Kleidern. Aber das eigentliche Neidobjekt war so ein Babyhochstuhl in hellgrün. Und dieses Baby von dieser Barbie war so süß. Oh, wenn man da, also sobald wir zwei mit diesen Dingen gespielt hat, das war einfach nur schrecklich, dass ich sowas nicht haben konnte und auch nicht kaufen konnte. Bin ja an diese Sachen nicht rangekommen. Das war die erste große Neidattacke. Dann später kam dazu die gleiche Freundin, die war kleiner wie ich und so ganz zart und die hat richtige Westjeans gehabt. Und ich habe hellgrüne Breitkorthosen getragen. Und ich habe Polyester-T-Shirts in grün-weiß gestreift anziehen müssen und die hatte Baumwoll-T-Shirts mit so großen, coolen Aufdrucken gehabt und Jeansjacken. Und ich bin neben der immer rumgelaufen wie so ein, Das waren die nächsten Neidattacken. Dann mit meinem Aussehen war ich ja auch nicht so zufrieden. Also so meine Traumfigur wäre so 10, 15 Zentimeter größer, ganz schlank und lange schwarze Haare. Das war so, ja, meine Vorstellung von einer schönen Frau. Später kamen dann sehnsüchtige Blicke nach westdeutschen Fahrzeugen. Wenn du im Osten auf der Autobahn gefahren bist und dann kam so ein westdeutscher Schlitten da vorbei, dann hast du wirklich so geguckt. Und mein absolut größter Traum war, wenn wir an der Tankstelle waren, dass irgendein Westdeutscher mal auf mich zukommt und sagt, komm, wir tauschen die Fahrzeuge. Das war mein größter Traum, aber der ist nicht in Erfüllung gegangen. Und dann waren wir mal bei jemandem eingeladen und der hatte Mars und Toffifee gehabt. Leute. Also, dann hatten wir diese Maßregel und die wurden immer in so ganz kleine Stückchen geschnitten, damit man das so ganz, ganz lang genießen kann. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie es Menschen gibt, die einfach in den Laden gehen konnten und konnten sich diese Dinge einfach kaufen. Unglaublich. Ja, und dann gab es ja diese Intershops bei uns. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen einige die noch. Das waren Läden, wo man westdeutsche Artikel kaufen konnte, aber nur mit D-Mark. Und wenn du keine D-Mark hattest, konntest du da reingehen, konntest dir die Sachen angucken. Aber du konntest sie nicht kaufen. Du hattest auch keine Möglichkeit, an diese D-Mark ranzukommen. Dann stehst du da drin, konntest schauen, aber wirklich nur schauen. Später, als wir nach Westdeutschland kamen, war es eine schöne eigene Wohnung, die ich haben wollte, unbedingt. Wir haben damals in zwei ganz, ganz kleinen Zimmern gewohnt. Das eine war 3x3 und das andere 3x5, zu fünft. Und Bad mit Benutzung und Küchen mit Benutzung. Und wenn du dann mit den Kindern mal auf dem Spielplatz gelaufen bist und du bist an den Eigenheim vorbeigelaufen, wirklich, dann warst du geplättet, was möglich ist. Und damals war es so, dass uns keiner wollte, ich meine mit drei kleinen Kindern und die Leute kannten dich nicht, dann haben die nicht ihre Tür gleich aufgemacht, aber Gott hat da auch was ganz, ganz Großes dann getan, das ist aber eine andere Geschichte. Es geht hier um meine Neidattacken. Später kam noch ein intellektuelles Neidproblem dazu. Ich habe Leute kennengelernt, die einen Doktorentitel hatten. Und ich habe mich so geistig unterlegen gefühlt. Ich habe zwar auch ein Fachschulstudium absolviert, aber das konnte mit den Doktoren konnte das nicht mithalten. Und immer wenn ich mit denen zusammen war, war ich so ganz, ganz ehrfürchtig und habe gar nicht viel gesagt, weil ich gedacht habe, meine Dummheit würde da irgendwie dann so rüberkommen. Also, ja. Also ich hatte ein Neidproblem in wirklich allen Bereichen. So, jetzt reicht's aber erstmal mit meinen Offenbarungen. So, da vergleicht sich also die Frau, die in einer gemieteten Drei-Zimmer-Wohnung wohnt, mit der Frau, die ein großes Haus besitzt. Und die, die das Haus hat, wünscht sich viel weniger Arbeit und die vergleicht sich mit der Frau, die eine gemietete Drei-Zimmer-Wohnung besitzt. Auf beiden Seiten entsteht heimlich Neid. Oder die gestresste Mutter mit vier Kindern vergleicht sich mit der unabhängigen Singlefrau. Wenn ich es doch auch nur so hätte. Ein bisschen Unabhängigkeit. Und ich könnte mich mal wieder so richtig schön anziehen und abends weggehen. Und die berufstätige Singlefrau dagegen denkt, oh, wenn ich doch einen Ehemann hätte und Kinder und ich könnte mein Leben mit diesem Mann teilen, dem ich meine Gedanken und meine Wünsche und meine Träume mitteilen kann. Ich würde so gern auf meine Bequemlichkeit verzichten. Wir Frauen neigen dazu, uns in vielerlei Hinsicht zu vergleichen. Vielleicht mit deiner Freundin, mit deiner Schwester, mit deiner Mutter. Vielleicht in geistiger Hinsicht. Wie groß ist ihre Zelle? Wie viel Zeit verbringt sie mit Gott? Was hat sie für Dienste in der Gemeinde? Und welche Geistesgaben hat sie? Oder privat, wie sieht sie aus? Wie sauber ist ihre Wohnung? Wie gut kann sie ihren Haushalt organisieren? Wie oft kauft sie sich was Neues zum Anziehen? Wie gut kann sie kochen oder wenn ich diese Figur oder diese Haare hätte? Wie sieht es bei den Männern aus? Welche Vergleiche machen sie? Also manchen geht es, denke ich, auch um jugendliches Aussehen und Markenklamotten. Aber bei denen ist vielleicht auch das neueste Smartphone oder der neueste Apple-Computer oder die neueste Spielekonsole. Oder vergleichen sich die Männer auf Arbeit, mindestens genauso gut zu sein und mindestens genauso gute Ergebnisse zu erzielen wie der Arbeitskollege? Oder wie sportlich und stark bin ich? Sind meine Muskeln größer wie die der anderen? Also ich denke, bei den Männern drückt sich das Vergleichen oft in Konkurrenzdenken und in Konkurrenzkampf auf. Drittens, falsche Vorstellungen. Seien wir mal ehrlich. Meistens kommen wir beim Vergleichen irgendwie schlechter weg, oder? Die anderen sind, so denken wir, rundherum zufriedener und glücklicher. Bei den anderen läuft sowieso alles viel harmonischer ab und Unstimmigkeiten im Tagesablauf oder in Eheproblemen, sowas kennen die anderen nicht. Das sind absolute Fremdwürde für die anderen. Dass aber andere in ähnlichen Situationen genauso kämpfen wie wir, wissen wir nicht. Und so beginnt in unseren Gedanken ein schädlicher Kreislauf. Wenn ich so leben könnte und wenn ich so wäre wie, dann, wenn ich so konsequent wäre wie, dann, wenn ich mich so verhalten würde wie derjenige, dann, wenn ich so viel Kraft, so viel Zeit und so viel Geld hätte, dann, aber so wie es jetzt ist. Der Vergleich zwischen dem, was wir haben könnten, und dem, was wir haben, sorgt für Enttäuschung, für Selbstzweifel, für Unzufriedenheit und ich denke auch für Undankbarkeit. Würden wir das Leben der anderen jedoch mal ganz, ganz genau angucken, würden wir bestimmt auch Dinge sehen, die uns nicht gefallen. Viertens, Vergleichen vergiftet Beziehungen. Es gibt beim Vergleichen noch andere Seiten, Verurteilen und auch Überheblichkeit. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, fällt uns auf, dass wir anders sind. Wie die wieder rumläuft. Wie die mit ihren Kindern umgeht. Wie schlecht der sich wieder im Griff hat. Noch gesünder wird es, wenn wir nicht nur uns selbst, sondern unsere eigenen Familienmitglieder mit anderen vergleichen. Fehler bei unseren Kindern werden übergroß und bei unserem Ehepartner genauso. Die Kinder der anderen sind doch so freundlich und so Aufmerksamkeit und nicht so aggressiv, nicht so wild. Die sind viel intelligenter, nicht so launisch, nicht so anspruchsvoll, nicht so, wenn sie doch ein bisschen hilfsbereiter wären. Da kommen dann Minderwertigkeitsgefühle und Schuldgefühle noch in uns hoch. Wenn ich die doch besser erzogen hätte, dann wäre alles besser und alles wäre viel einfacher. Noch schlimmer wird es, wenn wir den eigenen Ehepartner mit anderen vergleichen. Die Frau und der Mann, die sind ja so aufmerksam und so zuverlässig und die sind so freundlich und so gesprächsfreudig. Der unterhält sich die ganze Zeit, mein Mann sagt den ganzen Tag nichts. Und wir sehen an unserem Partner nur noch das Negative und das verbreitet echte Frustration. Es stimmt, wir sind Nachfahren Kains, aber das entschuldigt uns nicht, wenn wir auf andere neidisch sind. Kain hatte die Wahl. Gott ermahnte ihn, Herr über die Sünde zu werden. Wir können uns gegen unsere Gefühle nicht wehren. Aber wir können unsere Gefühle beherrschen. Es kann nicht sein, dass unsere Gefühle sagen, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Sonst bist du, glaube ich, 800 Mal in deinem Leben verheiratet, weil deine Gefühle heute das sagen und morgen das. Das funktioniert nicht. Wir dürfen uns wirklich von unseren Gefühlen nicht beherrschen lassen und nicht regieren lassen und schon gar nicht unser Handeln bestimmen lassen. Ich hatte mal eine Freundin, oder ich habe noch die Freundin, die hat mal zu mir gesagt, Heike, es kann dir immer passieren, es kommt ein Mann zu dir in den Laden und dein Herz schlägt bis hier hoch. Dann hast du trotzdem noch so viel Krebs im Kopf, dass du weißt, wo du hingehörst. Und das hat mich, das fand ich cool. Und das war sogar eine Ungläubige, die das gesagt hat. Das fand ich richtig, richtig gut. Gott selbst fordert Kain zum Nachdenken über seine Gefühle auf. Und er will verhindern, dass Kains Gefühlcocktail explodiert. Jeder ist gezwungen, mit seinen Gefühlen zu leben, aber niemand ist gezwungen, seine Gefühle auszuleben. Amen. Wir haben Gefühle, aber wir sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Nehmen wir doch mal Kain, der Gott ein Opfer bringt. Warum musste er sich eigentlich mit seinem Bruder vergleichen? Warum nahm er nicht die Beziehung, die er hatte zwischen ihm und Gott? Und das war doch eigentlich das Wichtigste. Was ging ihn die Beziehung zwischen Gott und seinem Bruder überhaupt an? Und warum regt ihn das überhaupt so auf? Durch das Vergleichen wertete er seine Beziehung zu Gott einfach ab, obwohl Gottes Fürsorge wirklich echt war. Mit dem Vergleich entwertete er also nicht nur seine Beziehung zu Gott, sondern auch sich selbst. Wir müssen sehen, dass Neid wirklich Sünde ist. Fünftens, Bilder im Kopf. Wir malen uns in Gedanken Bilder von einem perfekten Leben aus, von einer perfekten Familie, von einer richtigen, glücklichen Ehe. Und die finden natürlich immer, so denken wir, bei den anderen statt. Wenn wir träumen, dann sehen wir Geschichten in Bildern, sogenanntes Kopfkino. Und das ist beim Vergleichen besonders aktiv. Und unsere Werbung im Fernsehen tut noch ihr Übriges dazu. Wenn ich dieses Mittel nehme, dann werde ich ganz schnell schlank und dann finden mich alle Leute toll. Und wenn ich diese Süßigkeit kaufe, dann lieben mich meine Kinder. Und wenn ich dieses Bier kaufe, dann werden aus Freunden Nachbarn. Nee, umgedreht, aus Nachbarn Freunde. Und viele kennen noch die Werbung, wo sich zwei Männer im Restaurant nach Jahren wieder treffen und ihren Erfolg anhand von Bildern auf den Tisch knallen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Plötzliche Stille. Der andere holt seine Karten raus. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferd. Und der andere, dem fällt alles aus dem Gesicht und er sagt, aber du warst doch nur... Und dann kommt der Name des Anlageberaters. Ja, da wird hier ganz, ganz bewusst, wurde da mit Neid gespielt. Damit sich die Zuschauer an die gewisse Bank wenden, damit du auch morgen auch deinen Freunden die Karten vorknallen kannst. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und es gibt sogar eine Website, noch eine Ergänzung. Da steht, mein Haus, mein Auto, meine Garage. Wollen Sie Ihre Nachbarn mal so richtig neidisch machen? Nichts einfacher als das. Eine Internetfirma bietet Fotomontagen in täuschend echter 3D-Qualität an. Für Garagentore. Man kann sich für schlappe 199 Euro eine Yacht oder einen Superwagen statt einem tristen Garagentor als Blickfang für Neider gestalten. Neid ist der heimliche Motor unserer Wünsche, unseres Strebens und unseres Konsumierens. Beim Vergleichen machen wir es genau wie die Werbung. Wir nehmen unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche und projizieren sie gedanklich auf uns und unsere Mitmenschen. Wir denken, hätte ich dieses Leben, ach, dann wird es mir so gut gehen oder zumindest auf jeden Fall besser. Ein Sprichwort der Indianer lautet, beneide niemanden, bevor du nicht einen Monat lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Das heißt, beneide niemanden, bevor du nicht einen Monat lang sein Leben gelebt hast. Wenn wir in das Leben anderer hineinschlüpfen könnten, würden wir wahrscheinlich ganz anders über sie denken. Wir würden sie viel besser verstehen und wir hätten vielleicht auch überhaupt keinen Grund mehr, neidisch zu sein. Und wir wären möglicherweise ganz neu, ganz dankbar für unser eigenes Leben. möchte euch eine Geschichte vorlesen, eine kleine. Aus der Zeitung Die Entscheidung. Ein Mensch steht am Morgen vor seinem Haus. Jeden Morgen sieht er auf die gegenüberliegende Seite des Tales. Dort sieht er ein Haus mit goldenen Fenstern. Tag für Tag schaut er sehnsüchtig, immer sehnsüchtiger dieses Haus an. Eines Tages beschließt er, in diesem Haus will ich wohnen. Und so macht er sich auf, verlässt sein bisheriges Haus und geht. Er wandert den ganzen Tag über. Abends erreicht er das Haus seiner Sehnsüchte. Er schaut es nun aus der Nähe an und da entdeckt er, die Fenster sehen eigentlich ganz normal aus, wie bei seinem bisherigen Domizil. Überhaupt kommt ihm das ganze Haus ähnlich vor wie sein altes. Vielleicht ist es an manchen Stellen sogar etwas schäbiger. Da blättert ein bisschen Putz ab und der Garten drumherum ist auch nicht besonders gepflegt. Und er sieht sich um und schaut hinüber zur anderen Talseite. Da steht ein Haus mit goldenen Fenstern. Es ist sein eigenes und die Fenster glänzen in der Abendsonne. Vielleicht hat das Vergleichen seinen Ursprung in dem Wissen, dass wir von unserem Wesen fehlerhaft sind. Niemand ist vollkommen. Jeder hat Wünsche, jeder hat Bedürfnisse. Vergleichen und Neid sind aber nicht erst jetzt entstanden. Gott gab bereits Mose in den 10 Geboten eine Richtschnur, wie wir Menschen damit umgehen sollen. In 5. Mose 5, Vers 21 steht, da heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau oder Mann. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus oder Acker. Also sollst nicht auf den Besitz gucken. Du sollst nicht begehren den Knecht oder die Magd. Das bedeutet die Firma oder die Angestellten. Du sollst auch nicht begehren das Rind und den Esel. Ist heute vielleicht das Auto. Noch alles, was sein ist. Also du sollst auch nicht neidisch sein auf die Kraft oder auf die Zeit. Wie sollen wir denn nun eigentlich mit den Neidgefühlen umgehen? Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Wenn wir mit dem Vergleichen aufhören, erlauben wir uns, und den anderen zu sein, wie sie sind. Wir wissen doch eigentlich alle, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Warum ist das Gott eigentlich so wichtig? Man könnte es als ganz persönliche Zusage formulieren, weil er dich und weil er mich ganz einmalig geschaffen hat. Sechstens, jeder ist einzigartig. Es gibt dich nicht noch einmal. Selbst Zwillinge sind nicht ganz genauso. Dein Aussehen, dein Temperament, deine Vorlieben, deine Fähigkeiten, deine Gaben, all das hat Gott geschaffen. Und er hat es genauso gewollt. Sogar deine Familie und dein soziales Umfeld hat er genauso gewollt, wie es jetzt ist. Dein Denken, dein Fühlen, wie du Musik empfindest, wie du Farben empfindest, wie du auf verschiedene Situationen reagierst, wie du siehst, wie du schmeckst, all das hat er ganz, ganz individuell gemacht. Wie du hörst und wie du riechst, das war alles Gottes Idee. Und es ist egal, ob du einen Doktortitel hast oder nicht. Der Doktor kann auf dem einen Gebiet richtig, richtig gut sein, aber auf dem anderen Gebiet solche Defizite haben, dass du dich selbst mit einem Doktor nicht vergleichen musst. Und ich habe herausgefunden, dass wirklich jeder hat ganz, ganz besondere Fähigkeiten und hat ganz, ganz besondere Dinge, die er kann, ganz, ganz besondere Begabungen. Und das herauszufinden, finde ich so spannend, also auch in meinem Leben, das rauszufinden, was Gott in mich reingelegt hat und was ich wirklich gut kann. Ich kann viele Dinge nicht, aber ich kann auch viele Dinge richtig, richtig gut. Und das herauszufinden ist so toll. Weil du etwas kannst, was sonst niemand so kann wie du. Du bist einzigartig geschaffen und ganz, ganz besonders. Und weil du ein Unikat bist, brauchst du dich mit niemandem zu vergleichen. Mit niemandem. Es hilft niemandem, wenn du dich mit anderen vergleichst. Es verhindert eher, dass du dich für andere freuen kannst. Wenn andere Menschen etwas Schönes erleben, musst du nicht meinen, du hättest etwas verpasst. Nein, du kannst dankbar sein, weil sie sowas erleben, weil auch in deinem Leben etwas passiert, etwas Positives. Den anderen sein lassen, das ist ein anderes Wort für den anderen lieben. Und sich selbst sein lassen, ist ein anderes Wort für sich selbst zu lieben. Wenn wir mit dem Vergleichen aufhören, können wir auch den Druck ablegen, an den eigenen Kindern oder an den eigenen Ehepartner herum zu kritisieren. Gott will uns frei machen, die Menschen in unserem Umfeld anzunehmen, wie sie sind. Und zu lieben, wie sie sind, mit all ihren Fehlern und mit all unseren unerwarteten und unerfüllten Erwartungen. Denn Liebe bedeutet, den Menschen zu lieben, auch wenn er in vielen Punkten nicht meinen Erwartungen oder nicht meinen Vorstellungen entspricht. Lieben heißt, den anderen nicht nur, sondern trotz seiner Fehler anzunehmen. Nicht erst dann, wenn er sich geändert hat, sondern schon vorher. Und lieben heißt, den Menschen zu akzeptieren, auch wenn er mal etwas falsch gemacht hat. Gott befreit uns und macht uns fähig, wirklich bedingungslos zu leben. Letzter Punkt. Siebtens. Wir sollen Dankbarkeit lernen. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn. Jesus Christus, Epheser 5, Vers 20. Weil Gott uns unvergleichbar gemacht hat und einzigartig, können wir wirklich, wirklich dankbar sein. Für die kleinen und großen Dinge des Alltags. Für kleine und große Wunder. Für alles, was passiert oder eben nicht passiert. Wenn du alleine bist, freu dich dran. Du hast so viel Zeit. Du kannst dich um Gott kümmern. Du kannst beten, wann du willst. Du kannst spazieren gehen, wann du willst. Du musst nicht jeden Tag kochen. Du kannst Sport machen, kannst dich um andere Leute kümmern. Wenn du verheiratet bist, genieße es, genieße deinen Partner mit allen Facetten, die eine Ehe bietet. Wenn du Kinder hast, genieße sie. Sie sind nicht lange bei dir. Genieße die Zeit, wo sie da sind, weil es gibt auch wieder eine Zeit, wo sie nicht mehr da sind. Und da kannst du dein Leben anders genießen. Wenn du eine Mietwohnung hast, genieße sie. Brauchst dich um die Reparatur von Heizungskosten nicht zu kümmern. Brauchst dich nicht um Garten zu kümmern, oft nicht. Brauchst dir um die Größe deines Hauses, was du putzen musst, keine Gedanken machen, weil die Mietwohnungen sind meistens ein bisschen kleiner. Wenn du ein Haus hast, genieße es. Du kannst kochen, putzen, waschen. Du kannst aber duschen, wann du willst, du kannst baden, wann du willst. Keiner läuft dir im Treppenhaus rum, keiner ist so laut. Genieße dein Haus. Und wenn du es auch noch bis zum Rentenalter abgezahlt hast, hast du ein günstiges Alterswohnsitz. Wenn du Angestellter bist, freu dich, dein Gehalt kommt jeden Monat pünktlich und deine Sozialabgaben werden bezahlt. Wenn du Angestellter bist, hast du ein einfaches Leben und musst dir da jetzt nicht um alles so viel Gedanken machen. Wenn du selbstständig bist, genieß es. Du kannst deine Leute selber raussuchen, mit denen du zusammenarbeiten willst. Und meistens verdienst du viel Geld. Freue dich an den Sachen, die du hast. und sei einfach dankbar dafür. In meiner täglichen stillen Zeit habe ich seit längerem wirklich nur noch Dankbarkeitsgebete. Ich fange an, für die Liebe Gottes zu danken, für das Kreuz, dass Jesus mir alle Sünden weggenommen hat, dass ich gesund bin, dass er alle Krankheiten getragen hat. Ich danke ihm für meinen Mann. Ich danke ihm für unsere Kinder mit Familien. Ich preise ihn für unsere Gemeinde. Ich danke ihm für unsere Arbeitsstellen, dass wir eine gute finanzielle Versorgung haben. Ich danke ihm für meine Zellfrauen, für unser Haus, für unser Grundstück. Ich danke ihm für alles, was ich gerade in dem Augenblick sehe. Ich bin da im Büro und ich kann da zum Fenster rausgucken. Und wenn da der Nebel ist und dann tut sich die Sonne so dadurch, also bahnbrechen, das sieht so schön aus. Und wenn du dich auf solche Dinge konzentrierst, wären wirklich die ganzen Probleme, die du hast, eigentlich unwichtig. Klar spreche ich Gott auch mal auf die Probleme an, aber ich sage einfach, Gott, da kannst du dich darum kümmern. Ich verwende also keine Zeit mehr, um Missstände jeden Morgen wieder neu aufzurollen. Und ich bin auferbaut und ich bin dankbar, wenn ich aus meiner stillen Zeit rauskomme. Wenn du ein melancholischer Mensch bist, dann kannst du dir ja ein Buch kaufen, wo ein schönes Bild vorne drauf bist und dann schreibst du dir mal alle Dinge rein, die Gott dir schon Gutes getan hat. Du kannst auch mit Fotos arbeiten von Menschen, die dir am Herz liegen, wo du Freude dran hast, wo du Spaß dran hast. Du kannst dir auch, wenn du gerne in Urlaub fährst, Fotos von den Urlauben reinkleben und einfach, wenn dir es mal nicht so gut geht, dann nimmst du dieses Buch und guckst dir mal die Dinge an, die wirklich Gott für dich gemacht hat. Unsere Christa, die schickt immer mal so ein paar Mails rum, einfach so schöne Dinge zum Anschauen. Ich weiß nicht, wer die immer mal kriegt, hat sie einmal so geschickt, Bilder von der Antarktis oder Wasserspiegelung, einfach so total cool, schöne Dinge, die Gott gemacht hat, wo man sich das angucken kann und kann so Freude daran haben. Und ist euch eigentlich auch mal aufgefallen im Herbst, wie Gott so ein farbenprächtiges, schönes Ambiente geschaffen hat. Also die Farben sind ja so harmonisch. Er geht ja von grün nach gelb, orange, braun. Da ist nicht irgendein quiekiges, rosa gepinktes Blatt dazwischen, sondern das ist total harmonisch. Und ich bin echt auf den Himmel gespannt, wenn Gott hier schon so einzigartige Dinge für uns gemacht hat. Und die Erde ist ja schon wunderschön. Aber der Himmel, der wird ja noch viel, viel schöner. Wenn die Straßen aus durchsichtigem Gold sind und diese Tore, die da sein werden, aus einer Perle in Farben, dass uns wahrscheinlich da oben nichts mehr einfällt. Atemberaubend schön. Also da freue ich mich wirklich drauf, weil ich weiß, und unser Gott ist so ein kreativer und ästhetischer Gott, dass es, dass uns wahrscheinlich da nichts mehr einfallen wird. Wenn wir unsere Dankbarkeit nähren, werden wir von Neid bewahrt werden. Gott weiß, was wir brauchen und was wir benötigen. Und er wird es uns wirklich geben, wenn die Zeit dafür da ist. Manchmal wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber ist doch kein Problem. Uns geht es doch immer noch wirklich gut. Wenn wir auf ihn vertrauen, kommen wir nicht zu kurz und wir werden auch nicht enttäuscht werden. Er verspricht uns kein perfektes und kein problemfreies Leben. Aber eins, das, wenn wir dranbleiben, zu wirklich einem richtig guten Ziel führt. Auch wenn unsere Wege anders aussehen wie die von anderen, Gott ist bei uns und er führt uns in jeder Lebenssituation. Und das kann uns zu ganz entspannten Menschen machen. Die Geschichte von Kain ist die tragische Geschichte eines Mannes, der nicht mehr daran glaubte, dass Gott auch ihm seine Aufmerksamkeit schenkt. Und weil er dessen nicht mehr sicher war, ob Gott ihn wirklich noch liebte, war er unfähig, seinen Bruder zu lieben. Diese Geschichte ist eine Geschichte von einem Menschen, dem Gott trotz gestörter Gottesbeziehung seine Treue hält. Kain ist in einer echt beneidenswerten Situation. Er macht so einen Mist. Er bringt seinen Bruder um. Und trotzdem steht Gott zu ihm. Ist der Hammer, oder? Auch uns hält Gott die Treue. Auch wir sind beneidenswert. Und ich möchte zum Abschluss noch Gedanken zum Danken vorlesen. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil es bedeutet, ich habe genug zu essen. Für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil es bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Für den Rasen, der gemäht, für die Fenster, die geputzt werden müssen, weil es bedeutet, ich habe ein Zuhause. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil es bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil es bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir singt und falsch singt, weil es bedeutet, ich kann gut hören. Für die Wäsche und den Bügelberg, weil es bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil es bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Und für den Wecker, der morgens klingelt, weil es bedeutet, mir ist ein neuer Tag geschenkt. Zusammenfassung: Jeder von uns ist einzigartig, gemacht und wertvoll. Wir müssen und dürfen uns mit niemandem vergleichen. Gott hat einen ganz individuellen Plan mit uns und wir können wirklich, wirklich dankbar sein. Wir können so viel dankbar sein, dass das absolute größte Geschenk, was wir bekommen haben, ist die Errettung. Und wir müssen sie wirklich nur annehmen. Denn er hat wirklich seinen Sohn gegeben hierher auf die Erde, um unsere Sünden zu tragen, um alles Negative von uns wegzunehmen. Unsere Krankheiten, unsere Armut, unseren Mangel hat er am Kreuz auf sich genommen. Und er bietet wirklich jedem an, sein Kind werden zu dürfen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht und ein Übergabegebet mit mir sprecht, wirklich zur Ehre Gottes. Und wer möchte, sprech mir nach. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir, weil ich weiß, dass du mich lieb hast. Du kennst mich und du weißt alles über mich. Und ich möchte dir mein ganzes Leben hinlegen und dir sagen, dass ich dich brauche. Nimm alle meine Fehler weg und mache mich ganz neu. Komm jetzt in mein Herz. Ich möchte von jetzt an mein Leben mit dir gehen. Und auch bei Problemen und Nöten weiß ich, dass du bei mir bist und dass du mir hilfst. Ich bin jetzt dein Kind und ich danke dir dafür. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.